Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation aus Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ich freue mich, wenn Sie am Dienstag, dem 1. Juli im Jahr des Herrn 2025 live dazugeschaltet haben. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 5. Tammuz im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Heute sende ich an einem Dienstag aus einem sehr, sehr heißen Homeoffice. Wir haben hier 34 Grad. Vielleicht hören Sie im Hintergrund die Ventilatoren laufen. Das lässt sich heute nicht vermeiden. Und ich sende an einem Dienstag, weil ich die Glaubensinformation aus terminlichen Gründen verschieben musste. Aber ich wollte das Thema nicht ausfallen lassen. Wie auch immer, wenn es der 1. Juli im Jahr des Herrn 2025 etwa gegen 19 Uhr ist, dann können Sie sich live hier in das Webinar zuschalten unter www.kck42.de/webinar oder Sie schauen vielleicht live bei Facebook zu. Im Webinar können Sie durch die Handhebefunktion sich direkt dann in Diskussionen einschalten oder Fragen stellen. Wenn Sie bei Facebook zuschauen oder sich die Aufzeichnung später bei YouTube anschauen, dann können Sie natürlich die Kommentarfunktion nutzen. Da vielleicht ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie Fragen stellen oder Argumente bringen wollen, dann bringen Sie bitte auch Argumente. Einfach nur sagen, ich bin anderer Meinung, finde ich interessant, kann ich zur Kenntnis nehmen, aber ist natürlich relativ sinnlos, wenn man dann einfach mal eine Diskussion führen will. Das ist ja das Schöne, dass wir durch Diskussion in der Erkenntnis fortschreiten, aber dann brauche ich auch Argumente, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Wenn Ihnen da die Kommentarfunktion zu öffentlich ist oder Sie sagen, das reicht hier nicht, um längere Kommentare zu schreiben, dann nutzen Sie doch einfach meine E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Im Moment ist das Mailaufkommen zwar wieder etwas höher, sodass ich um Verständnis bitte, wenn ich nicht sofort antworten kann, aber die Mail info@katholische-citykirche-wuppertal.de kommt in der Regel an und ich beantworte auch jede ernsthaft gemeinte E-Mail. Wenn Sie den Eindruck haben, die Mail sei nicht angekommen, dann schicken Sie mir sie einfach nochmal. Natürlich kann immer wieder mal irgendwas passieren, dass sie im Spamfilter landet. Also, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik, Rückmeldungen, Feedback oder Themenwünsche haben, nutzen Sie die genannte E-Mail-Adresse. Wir sind heute live auf Facebook und hier im Webinar, aber natürlich veröffentlichen wir die Folgen hinterher auch wieder in unserem YouTube-Channel Katz City Kirche Video. Da gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation, zu der Sie auch unmittelbar gelangen, wenn Sie diesen QR-Code über meiner Schulter einscannen, dann können Sie sich alle vergangenen Glaubensinformationen dort gerne anschauen. Oder Sie hören sich den Audiomitschnitt an, den wir kurz nach der Live-Übertragung als Podcast veröffentlichen. Dann gehen Sie bitte auf podcast.br-werner-kleine.de. Dort können Sie sich die Folgen entsprechend anhören, herunterladen. Sie finden dort aber auch den RSS-Feed, den Sie in einen Podcatcher Ihrer Wahl eingeben können, denn dort gibt es die Glaubensinformation auch. Die finden Sie auch, wenn Sie nach Glaubensinformation suchen. Und wenn Sie da auf Abo klicken, dann kommen die neuen Folgen jeweils automatisch in Ihre Timeline hinein und dann können Sie sich die anhören. Und ich freue mich natürlich bei YouTube, bei Facebook oder im Podcatcher Ihrer Wahl, wenn Sie einen Daumen hoch machen oder mir da entsprechende Sternchen vergeben oder wenn Sie die Folgen einfach teilen. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuhören, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Heute lautet das Thema: Das Heil kommt von den Juden. Ein Zitat aus dem Johannesevangelium, schauen wir uns gleich näher an. Es geht um die frühchristliche Herausforderung Juden und Heiden im Neuen Testament. Das Thema ist zeitgenössisch verstanden, hochbrisant. Es hat diese Brisanz heute verloren, weil die Kirche heute, und jetzt Obacht, aus Heiden besteht. Es gibt so gut wie keine Judenchristen mehr. Die allerersten Christen waren aber samt und sonders Juden und es hat eine Weile gedauert, bis man Nichtjuden, das sind eben die, die wir in der Heiligen Schrift als Heiden bezeichnen, dass Nichtjuden getauft wurden und daraus entsteht durchaus eine, ich will nicht sagen Sollbruchstelle, denn gebrochen ist ja nicht wirklich etwas, aber doch eine Konfliktlinie, die wir als Hintergrundrauschen doch deutlich genauso im Testament finden, wie Sie vielleicht hier das Hintergrundrauschen der Ventilatoren hier aus meinem etwas überhitzten Arbeitszimmer hören. Es ist also ein hochinteressantes Thema, ohne dass man A, die Kirche, wie sie sich heute entwickelt hat, nicht wirklich nachvollziehen und verstehen kann und B, auch den Konflikt zwischen Juden und Heiden, der die Kirchengeschichte sehr leidvoll, insbesondere für das jüdische Volk bis auf den heutigen Tag geprägt hat, dass wir nach Auschwitz sehr gerne und plötzlich von den älteren Geschwistern reden. Eine Redensart, die wir schon im Zweiten Vatikanischen Konzil, insbesondere aber aus dem Mund Papst Johannes Paulus II. Hören, ist nicht nur nicht selbstverständlich, sondern auch erstmal steil, denn es suggeriert, als wenn plötzlich die große Einheit ausgebrochen wäre. Dazu werde ich aber später noch etwas sagen. Ebenso haben wir nach Auschwitz plötzlich das christlich-jüdische Abendland entdeckt. Das ist neu. Damit schmücken wir uns heute, dass wir eine christlich-jüdische Tradition hier im Abendland haben. Das hat man bis 1945 doch klug versteckt. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir in der Heiligen Schrift schon genau diese Konfliktlinie haben. Nicht unbedingt als Kampfansage, aber doch schon hochkonfliktiv. Es ist ein Rangeln. Wie kommen die Heiden überhaupt dazu, getauft zu werden, sich als Kirche zu verstehen? Und neutestamentlich muss man eben sprechen, es geht nicht um die Kirche, um als eigenständige Institution. Nein, in den gesamten neutestamentlichen Schriften finden wir eigentlich die Idee, dass es das Volk Israel gibt, das auserwählte Volk Israel, zu dem jetzt auch die Völker, die Goyim, die Heiden hinzukommen. Das ist die Idee aus der christlichen Perspektive. Es ist nicht zwingend die Idee, die aus jüdischer Perspektive ist. Und da sind wir genau an dieser Sollbruchstelle. Wir können sehr schön im Neuen Testament beobachten, wie sich diese Konfliktlinie entwickelt in den johannäischen Schriften, die nicht alle von einem und demselben Autor stammen, aber aus der Spätzeit des Neuen Testamentes stammen, kann man das schon sehen, wie sehr das auseinanderdriftet, dass man da plötzlich von den Juden als Konterpart zu uns redet. Das wäre einem Paulus so ohne weiteres noch nicht eingefallen, auch wenn er da schon sich mit stark auseinandersetzen muss. Da driftet das auseinander aus der Außenperspektive. Werden die frühen Christen immer noch als innerjüdische Bewegung wahrgenommen? Das sehen Sie an den hier in der Glaubensinformation öfters zitierten Schriften, etwa des Tacitus, der von der christlichen Gemeinde in Rom als Juden spricht, die sich auf einen gewissen Christus berufen. Das heißt, aus der Außenperspektive waren die frühen Christen eine innerjüdische Bewegung. Das war alles solches gar nicht außergewöhnlich. Es gab viel innerjüdische Bewegungen, aber innerjüdisch oder auch zwischen den frühen Christen und den Juden gab es halt eine Auseinandersetzung, gehören die wirklich dazu oder nicht? Und dann hat es sich wahrscheinlich im 2., 3. Jahrhundert, spätestens mit der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert, tatsächlich auseinanderentwickelt. Plötzlich war das Christentum Mehrheitsgesellschaft, plötzlich gab es eine eigenständige Kirche. Und plötzlich war dieses Minderwertigkeitsbewusstsein, was vielleicht die Frühzeit der Christen geprägt hatte, gerade der Heidenchristen, die um Anerkennung ringen mussten seitens der judenchristlichen Gemeinden, dazu gleich später mehr, plötzlich verkehrte sich das ins Gegenteil. Man war plötzlich wer mit all den überschießenden Reaktionen, die dazugehören, dass man jetzt plötzlich die Rollen vertauschte. Hin, bis dass es in eine Gegnerschaft geriet, die Kirchengeschichte, wie gesagt, auf furchtbare Weise geprägt hat, sich in zahlreichen Judenpogromen ausgewirkt hat. Es gab auch immer wieder andere Phasen, wo man die jüdische Herkunft als wichtig ansah, aber in der Summe mündete das Ganze eben in den Antisemitismus des Dritten Reiches in Auschwitz und erst danach findet eine Rückbesinnung statt, erst danach kann das Zweite Vatikanische Konzil in Nostra Aetate von den älteren Brüdern sprechen, in Anerkennung, dass es kein Christentum ohne Judentum geben kann, wohl aber ein Judentum ohne Christentum. Da sind wir aber genau bei den Fragen, die uns schon neutestamentlich beschäftigen. Wie kommt es überhaupt zu diesem Gegenüber miteinander Ringen der Juden und Heiden in der Kirche? Zuerst noch einmal eine begriffliche Feststellung. Wenn wir heute von Heiden reden, meinen wir nicht Ungläubige, wie es der moderne Sprachgebrauch heißt. Oder wenn man von Heiden spricht, als Leuten, die irgendeiner paganen Religion, keltischer Natur oder was weiß ich was anhängen. Ein Heide im biblischen Sprachgebrauch ist ein Goy, ein Nichtjude. Und das meint alle Völker letzten Endes. Das heißt, die Heilige Schrift, das Neue Testament unterscheidet zwischen Juden und Goyim. Die Goyim werden dann oft mit Heiden übersetzt. Heute haben wir eine Kirche fast ausschließlich bestehend aus Heidenchristen. Das war aber eben nicht immer so, denn die frühe Kirche war erstmal judenchristlich. Die erste Gemeinde, die sich in Jerusalem gründet, am Pfingsttag, wo sich 3000 Menschen taufen lassen, das sind alles Juden gewesen, die angelässlich des Schavuot-Festes aus der Diaspora nach Jerusalem gekommen sind. Der äthiopische Kämmerer wird Jude gewesen sein. Es gibt bis heute in Äthiopien eine große jüdische Gemeinde. Die ersten Christen, die getauft wurden, die sich übrigens noch nicht Christen nannten, auch dazu gleich später mehr, waren samt und sonders Juden. Heiden kommen erst später dazu. Und diese Geschichte möchte ich Ihnen erzählen, denn der, auf den wir Christen uns berufen, dieser Jesus von Nazareth, der am Kreuz starb als Gottverlassener und doch von Gott errettet wurde, dessen Haltung zu Heiden war äußerst ambivalent. Starten wir aber hier mit einem Blick in den Titel des Abends. Da sind wir im Johannesevangelium im vierten Kapitel und da ist es der Vers 22. Dieser Satz ist dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen, einer Samariterin, entnommen. Die Samariter waren nicht zwingend den Juden gut verbunden. Es gab auch da Konflikte. Bis heute gibt es in Samaria ein eigenes Heiligtum auf dem Gerizim. Man führt sich auf eine gemeinsame Wurzel zurück, hat aber letzten Endes eine eigene Idee. Und das spielt in dem Gespräch eine Rolle und kulminiert unter anderem in dem Satz, den Jesus jetzt sagt. Ihr, und gemeint sind jetzt die Samariter oder die Samaritaner, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Ein Satz aus dem Munde Jesu wie ein Fanal, den man in jedes Stammbuch christlicher Provenienz schreiben muss. Für Jesus bestand daran kein Zweifel, das Heil kommt von den Juden. Angesichts dieses Satzes im Johannesevangelium, der von frühester Kirche an in den Evangelien steht, kann man sich schon fragen, wie kann es dann überhaupt zu einer Abwertung des Judentums gekommen sein? Auf Jesus kann man sich nicht berufen. Der stellt unumwunden fest, das Heil kommt von den Juden. Heißt aus dem Munde Jesu aber auch, er verstand sich erstmal unmittelbar und eigentlich fast ausschließlich zum Volk Gottes gesandt. Er wollte das Volk Israel restituieren. Er hatte nicht vor, die Heiden zu bekehren. Man musste ihn sogar eher überwinden. Und eine der schönsten, beeindruckendsten Geschichten, wie Jesus von einer, in dem Fall Heidin, überwältigt wird, ist das Gespräch oder die Begegnung mit der Syrophönizierin. Auch da blende ich Ihnen den Text ein. Ich rufe ihn eben auf. Ich kann Ihnen aber schon mal die Bibelstelle sagen, wo Sie ihn finden. Wir nehmen das Markus-Evangelium und da finden wir das im siebten Kapitel, die Verse 24 bis 30. Das schauen wir uns an. Ich rufe mir den Text auf und blende ihn dann den Text ein. Da haben wir ihn. Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophönizierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder. Er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Eine kleine, novellenartige Geschichte. Jesus hat das Gebiet der Juden verlassen. Er ist in Tyrus, heute eine Stadt im südlichen Libanon, am Mittelmeer gelegen. Er ist also auf phönizischem, sprich heidnischem Gebiet, was auch immer er da macht. Und dort spricht ihn eine Syrophönizierin an, also eine Frau, die auch unterschiedliche Herkünfte hat, die also auf jeden Fall eine Nichtjüdin ist. Eine Heidin, das wird extra erwähnt. Sie hat offenkundig schon von Jesus gehört, das ist nicht verwunderlich. Denn es ist davon auszugehen, dass Jesus in seinen Jahren, von denen uns die Heilige Schrift nicht berichtet, ich nenne sie ja immer die dunklen Jahre, nicht weil die so fürchterlich gewesen wären, sondern weil wir nur einen indirekten bis gar keinen Zugang dazu haben. Manches kann man sich erschließen. Es gibt ja auch eine eigene Folge hier in der Glaubensinformation. Den Link lege ich Ihnen in die Shownotes, wo ich mal versucht habe zu rekonstruieren, kann man aus dem, was wir von Jesus wissen, einiges über diese sogenannten dunklen Jahre Jesu sagen. Da wird er in diesem Bereich auch gewesen sein, vielleicht als Handwerker unterwegs gewesen sein. Er wird natürlich auch schon dort, vielleicht gepredigt haben oder gehandelt haben. Jedenfalls hat diese Syrophönizierin von ihm gehört, sein Ruf hat sich verbreitet und sie bittet ihn, ihre Tochter zu heilen, ihre Tochter gesund zu machen. Und die Antwort Jesu ist einigermaßen, ja, an Arroganzgrenzen, mindestens frech, auf jeden Fall abwertend. Denn er sagt der Frau entgegen, er nimmt ihr Anliegen gar nicht an, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Das ist eine glatte Beschimpfung, das muss man sich klar machen. Er bezeichnet diese Frau als kleinen Hund und die Frau ist intelligent, sie ist schlau. Sie zieht sich nicht beleidigt zurück, sie geht nicht auf Konfrontation, sondern sie nimmt, wie ich es sagen würde, in einer Art rhetorischem Judo diese doch eher aggressive Energie auf und überwindet Jesus, indem sie sagt, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder. Das scheint Jesus beeindruckt zu haben. Das ist die erste Überwindung Jesu durch eine, in dem Fall heidnische Frau, eine Heidin, die dazu führt, dass die Tochter der Syrophönizierin gesund wird. Für Jesus ist das vielleicht sogar ein Fanal, dass es über Israel hinausgeht. Wir können aber in diesem Wort Jesu sehen, dass er A, erstmal einen anderen Plan hatte. Er fühlte sich zum Volk Israel gesandt. Aber es gibt erste Ansätze, dass auch Nichtjuden sich an ihn wenden. Das wird im Neuen Testament, auch in den Evangelien, häufiger geschildert. Da ist etwa der Besessene von Gerasa, zu dem Jesus sich in der Dekapolis wendet, auch eher heidnisches Gebiet. Aber dann gibt es auch im Johannesevangelium die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Eine etwas längere Geschichte. Das ist das gesamte vierte Kapitel und einen Teil daraus hatten wir ja schon gehört. Wir schauen uns diese Geschichte noch einmal an. Da geht es nicht zwingend in dem Sinne um eine Nichtjüdin, denn die Samariter beriefen sich auch auf die Tora, aber sie waren ja so eine Art Apostaten. Sie hatten einen eigenen Kult, sie hatten einen eigenen Tempel auf dem Gerizim. Das ist bis heute so, dass es da gewisse Trennungen gibt. Und doch gibt es vielleicht eine gewisse gemeinsame Wurzel. Aber es gab eine Konkurrenz. Jesus versucht ja auch im samaritanischen Gebiet zu missionieren, seine Botschaft zu verkünden, die wird aber nicht aufgenommen. Also es gab ein gewisses Konkurrenzverhältnis. Von daher ist die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin, nicht in dem Sinne eine Heidin, wie es die Syrophönizierin ist, aber sie ist auf jeden Fall in einem weiteren Sinne auch nicht jüdisch, weshalb es ja diesen berühmten Satz gab, den wir gerade gehört haben. Schauen wir uns diese Geschichte an, sie ist etwas länger. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Fun Fact am Rande. Es könnte ja der Eindruck entstehen, dass Jesus selbst getauft hatte. Da muss Johannes den Riegel vorschieben, denn das wäre ja schon besonders, wenn Jesus vor seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung getauft hätte, denn auf die geschieht ja die christliche Taufe. Da hätte man ja eine Konkurrenztaufe gehabt. Hier wird also suggeriert, dass die Jünger Jesu in einer gewissen Analogie zu der Taufe des Johannes und der Johannesjünger auch quasi einen Umkehrritus vollzogen hatten, aber der Evangelist Johannes beeilt sich nach, gerade zu sagen, Jesus hat auf keinen Fall selbst getauft. Darauf verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen, so kam er auch zu einer Stadt in Samarien, die Sichar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Das ist ein wichtiger Hinweis. Jesus gibt sich hier mit einer Nichtjüdin ab. Im weiteren Sinne, wie gesagt, die Samariter hatten einen besonderen Status in dem Sinne, aber im weiteren Sinne eben auch einer Nichtjüdin, also einer Goya, einer Heidin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher also Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Da ist der berühmte Satz. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner sagte, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus und auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wie so oft im Johannesevangelium eine sehr ausführliche Erzählung, die in der Diktion des Johannes enorm wichtig ist. Denn der Johannes schreibt sein Evangelium, wo der Konflikt zwischen Heidenchristen und Christen auf jüdischer Provenienz und den Juden, die sich nicht zu Christus bekennen, auf den Höhepunkt zusteuert. Im Johannesevangelium sieht man deshalb oft 2 Parteien, die Christen und, sehr verallgemeinert gesprochen, die Juden, fast wie 2 Kontrahenten. So ähnlich, als wenn sie sagen, die Schalker und die Dortmunder. Dass es auch in Dortmund Schalke-Fans geben kann, spielt da gar keine Rolle und vice versa. Hier ist im Prinzip eine Geschichte, die so eine Art Ideologie ist. Sie erklärt, wie kommt es, dass auch Nichtjuden sich zu Gott bekennen und wie kommt es, dass der Tempel nicht mehr die Rolle spielt. Zur Zeit des Johannesevangeliums ist er auch schon zerstört. Und wir haben überhaupt im frühen Christentum eine Idee, die uns gleich noch an anderer Stelle begegnen wird, dass Gott ja in seinem Hauch, in seinem Atem, in seinem Geist in uns wohnt. Das heißt, wir brauchen keinen Tempel als Ort der Gottesverehrung nicht mehr, wenn Gott in uns selbst ist. Und das wird hier in dem Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, mit dieser Samariterin, quasi angebahnt und geklärt. Man sieht noch die jesuanische Skepsis, die ja deutlich ist, ihr kennt, betet an und was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, das Heil kommt von den Juden. Damit legt auch der Johannes eine zentrale Linie, Die ist wichtig, gerade am Beginn des Johannesevangeliums, weil man dem Johannes oft einen Antijudaismus unterstellt, der auch in einer gewissen Weise ja da ist, aber in einer Polemik, weil es für den Johannes um eine Entscheidung geht. Er sieht in Christus den Messias, Juden sehen ihn nicht da, auch gerade weil er am Kreuz gestorben ist. Das ist übrigens bis heute so. Juden tun sich nicht mit Jesus schwer. Der ist vielleicht sogar ein Bruder im Glauben, weil er selber Jude war. Und Juden streiten durchaus. Man kann sich mit Jesus solidarisieren, man kann gegen ihn sein. Viele können sich sogar mit ihm sympathisieren, weil auch er als Jude gekreuzigt worden ist und sein Leben verloren hat. Aber man kann in ihm aus jüdischer Sicht nicht den Messias sehen, weil er am Kreuz gestorben ist. Da gibt es ja diesen berühmten Satz in Deuteronomium 21, Vers 23. Der am Holze hängen stirbt, ist ein von Gott Verlassener. Ergo kann der Messias auf keinen Fall am Kreuz sterben. Da geht es nicht um Frage von Schuld oder Unschuld. Die Tatsache, dass er diesen Schmach, diesen Fluchtod stirbt, reicht aus, dass Juden bis heute da ihre deutlichen Schwierigkeiten haben, in Jesus den Messias zu kennen. Für uns Christen ist es die Essenz des Glaubens schlechthin, weil der Gekreuzigte von den Toten aufersteht, erweist Gott ihn als den Messias. Das ist die Demarkationslinie. Darüber kann man nicht gehen. Da ist im Prinzip die Grenze, warum Juden Juden und Christen Christen sind. Ob das in eine Konfrontation münden muss, ist eine ganz andere Frage. Johannes stellt aber deswegen ganz am Anfang fest, das Heil kommt von den Juden. Da ist ja erstmal eine Wertschätzung drin. Gleichwohl spiegelt sein Evangelium durchaus diesen Konflikt in der dritten, / vierten christlichen Generation im ausgehenden ersten Jahrhundert durchaus deutlich wider. Aber da ist noch etwas anderes drin. Denn Jesus entdeckt sowohl im Gespräch mit der Syrophönizierin als auch im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen die Bedeutung des Glaubens. Denn beide sprechen ja in einer gewissen Weise ein Bekenntnis zu ihm aus oder ein Vertrauen ihm gegenüber aus. Und das ist etwas, was auch in der frühchristlichen Sprache, insbesondere auch des Apostels Paulus, eine Bedeutung hat. Es ist jetzt nicht mehr die Herkunft entscheidend. Bis heute ist im Judentum ja die Abstammung von der Mutterlinie diejenige Definition, die darüber entscheidet, ist jemand Jude oder nicht. Ist die Mutter Jüdin, ist das Kind auf jeden Fall auch Jude. Heute gibt es einen halachischen Streit darüber, ob auch die Vaterlinie das sein könnte. Also ob auch, wenn der Vater Jude ist, man jüdischer Abstammung ist, ist aber im Judentum eine Diskussion, die gerade läuft. Für uns Christen spielen solche Abstammungsfragen keine Rolle mehr. Bei uns ist bis heute, das Christentum ist eine Entscheidungsreligion. Ich muss im Glauben mich zu Kreuzestod und Auferstehung Jesu, zu ihm als dem Sohn Gottes, der sich in Auferstehung vom Kreuzestod als wahrer Gott und wahrer Mensch erwiesen hat. Dazu muss ich mich bekennen. Ich muss ihm geloben. Ich muss an ihn glauben. Das ist die Demarkationslinie. Der Glaube ist entscheidend. Und auch diesen Aspekt finden wir hier im Johannesevangelium. Wir können also festhalten, Jesus selbst ist in seiner Praxis ambivalent. Er hat eine deutliche Tendenz, Israel, sein Volk, zu restituieren. Er tut sich anfangs schwer mit Nicht-Juden, die zu ihm kommen. Er muss immer wieder überwunden werden, berühmt auch der heidnische Hauptmann von Kapharnaum, dessen Diener krank ist, der den berühmten Satz spricht, der in einer kleinen Abwandlung bei uns in der Eucharistiefeier vorkommt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. In der Eucharistiefeier sagen wir meine Seele. Auch da muss Jesus erst überwunden werden. Man muss ihm sagen, der hat für unsere Synagoge gestiftet. Der ist eigentlich in fast, Anführungszeichen, fast einer von uns. Der heidnische Hauptmann kommt ihm entgegen, unterwirft sich ihm geradezu. Auch hier ist der Glaube das Entscheidende. Damit setzen die Evangelien schon eine deutliche Linie über die Bedeutung des Glaubens. Aber in der Praxis Jesu bleibt er doch erstmal primär dem Volk Israel zugewandt. Und etwas Ähnliches gilt dann auch für die erste christliche Generation, für die Urgemeinde in Jerusalem, die von der gesagt wird in der Apostelgeschichte, und das ist etwas, was sich dann unmittelbar nach Pfingsten ereignet. Wie gesagt, das Pfingstereignis habe ich gerade schon angedeutet. ist ja nicht so, dass da jetzt, da werden ja eine ganze Reihe von Völkern aufgezählt, dass da jetzt reihenweise Völker sind. Nein, es sind Juden, die aus der Diaspora, Juden, die in diesen Ländern wohnen, anlässlich des Schavuot-Festes, des Wochenfestes, eines Wallfahrtsfestes nach Jerusalem gekommen sind. Und die, die sich da taufen lassen, sind eben auch Juden gewesen. Wir haben also auf dieser Ebene erstmal, ich vermeide jetzt noch das Wort Judenchrist, weil das Wort Christ erst noch später kommt, werden wir gleich sehen. Wir haben es also dann mit getauften Juden zu tun. Juden, die an Jesus als den Messias glauben, was innerhalb des Judentums, ich erwähnte es vorhin, umstritten war. Von diesen frühen Juden, die jetzt in Jerusalem ansässig waren, manche werden in ihre Heimat zurückgegangen sein, in Jerusalem selber saßen aber sicherlich die engsten Vertrauten Jesu, vielleicht sogar Teile seiner Familie. Von denen heißt es, alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Apostelgeschichte 2, die Verse 43 bis 47. Scheinbar unspektakulär, aber tatsächlich wird hier im Endeffekt das Leben der frühen Urgemeinde in Jerusalem beschrieben. Und da ist ein entscheidender Satz, Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Fast eine Nebenbemerkung, aber es heißt, die frühen Getauften, ich versuche jetzt bewusst, da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, das Wort Christen zu vermeiden, weil das, wie gesagt, gleich erst kommt. Die frühen getauften Juden hielten an ihrer jüdischen Praxis und Lebensweise fest. Es war eben eine innerjüdische Bewegung. Sie hielten die jüdischen Feste. Sie gingen weiterhin in den Tempel. Sie hielten fest an der dort geprägten Gott der Gottesverehrung, die ja auch Jesus nicht fremd war. Sie waren halt getauft auf den Namen Jesu. Auch das eine Besonderheit. Wir kennen die trinitarische Taufformel überliefert im Matthäusevangelium. In der Apostelgeschichte findet man die Taufe auf den Namen Jesu. Die Taufe ist keine Erfindung der Christen. Auch Johannes hat getauft. Taufen sind Untertauchriten, die man im Judentum bis heute kennt. Jede Synagoge hat eine Mikwe, einen Ort, wo man rituelle Waschungen vollziehen kann. Die Untertauchung, Baptisma, das griechische Wort heißt ja nichts anderes als Untertauchung, wird zu einer christlichen Untertauchung einer christlichen Taufe, indem man auf den Namen Jesu, beziehungsweise heute auf den Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft und damit die Bedeutung sieht, auf Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu Christi das nachahmend nachvollziehen. Das macht die christliche Taufe aus. Das ist das Entscheidende. Aber wir sehen hier, dass die getauften Juden in dieser Frühphase sich noch gar nicht als eigene Religion verstanden, eher als innerjüdische Bewegung, die in Jesus, den Messias, Jesus, den Christus, erblickte. Das ist schon entsprechend relevant. Wir haben also noch keine Trennung von Judentum, eher eine innerjüdische Bewegung. Dann passiert aber etwas, dass neben Jerusalem ein zweites frühchristliches Zentrum entsteht. Gerade von Diaspora-Juden, die möglicherweise auch mit dem Pfingstfest in Zusammenhang stehen, denn in der Apostelgeschichte tauchen plötzlich diese sieben Diakone auf, die doch sehr hellenistisch klingende Namen haben. Das heißt, der Lukas erzählt dort mit 50 Jahren Abstand eine Geschichte, die er später als solches vorfindet. Wir haben Jerusalem als Ort des Geschehens, gerade von Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu. Und dann entsteht in Antiochia, heute Antakya in der südöstlichen Türkei, da wo letztes Jahr dieses furchtbare Erdbeben war, entsteht ein zweites frühchristliches Zentrum von Juden. Und jetzt sage ich Christen, warum werden Sie gleich sehen, die vielleicht die ersten christlichen Theologen sind. Denn dort in Antiochia fängt man an, das Paradox von Kreuzes Tod und Auferstehung zu reflektieren. Ja, das ist paradox, weil der Kreuzestod nach Deuteronomium 21, Vers 23, ein Satz aus der Tora, eben ein Fluchtod ist. Das ist der Tod der Gottverlassenen, während die Auferstehung selber ja nur Gott gewirkt sein kann. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet und offenkundig fängt man in Antiochia an zu reflektieren, was bedeutet das. Wir haben leider keine oder nur sehr wenige Schriften aus Antiochia. Warum sehr wenige? weil wir die Briefe eines gewissen Paulus von Tarsus haben, der nach seiner Bekehrung nach Antiochia geht und dort Teil dieses theologischen Diskurses ist, vielleicht diese theologische Diskussion kennenlernt. Ja, Paulus von Tarsus stieß sich ja gerade daran, dass dieser Jesus von Nazareth am Kreuz wie ein Gottverlassener stirbt. Und was auch immer er vor Damaskus erlebt hat, es muss eine Art Aha-Erlebnis gewesen sein. Er spricht ja davon, der Auferstandene sei ihm erschienen. Er begreift, was dort geschehen ist und vertieft dieses Wissen sicherlich in Antiochia. Und er ist derjenige, mit dem wir dann quasi zu den Völkern gehen, der dann die Heiden, die Völker missioniert und vor allen Dingen ohne Beschneidung tauft. Das ist das Entscheidende. Beschneidung hätte geheißen, vor der Taufe muss jemand zum Judentum konvertieren als Proselyt. Er muss also Jude werden, damit er dann innerhalb des Judentums die Taufe auf Christus, den Messias, empfangen kann. Da hat man in Antiochia aber offenkundig eine andere Praxis entwickelt. Man ist offenkundig davon ausgegangen, Moment, wenn nach der Tora Jesus wie ein Gottverlassener stirbt und trotzdem von Gott in der Auferstehung gerettet wird, dann kann man darüber nachdenken, was ist das Wesen dieses Jesus von Nazareth? Das ist die christologische Diskussion. Auch interessant, haben wir oft schon drüber nachgedacht. Man kann aber auch die Frage stellen, welche Bedeutung hat denn jetzt die Tora? In griechischen Übersetzungen wird immer vom Gesetz die Rede. Das Gesetz ist sicherlich eine etwas eng gefasste Übersetzung, weil Juden nie vom Gesetz sprechen würden, sondern eher von der Weisung mit ihren 613 G und Verboten, den Mitzvot. Aber wir finden im Neuen Testament dafür immer den Begriff Nomos, übersetzt mit Gesetz. In Antiochia sagt man offenkundig, ja, die Tora verliert nicht ihre Gültigkeit. Kein Jota wird verloren gehen. Sie behält ihren Wert. Aber Gott selber setzt in der Auferstehung das Zeichen, dass sie erfüllt ist, dass er darüber hinausgeht. Sie ist nicht mehr alleine seligmachend. Und dann zieht man in Antiochia daraus den Schluss und wir greifen das dann in der Person des Paulus von Tarsus, der Hauptvertreter ist, der für uns greifbar ist, dass man sagen kann, okay, jetzt ist offenkundig die Zeit gekommen, wo nicht mehr die Tora allein seligmachend ist, unter die ich mich unterwerfen würde, wenn ich die Beschneidung empfange und damit zum Judentum konvertieren würde, sondern wir können jetzt in das eine auserwählte Volk Gottes, in das Volk Israel, auch die Heiden hineintaufen, ohne die Verpflichtung zur Tora. Das ist die steile These der Antiochener, mit der Paulus sich dann auf den Weg macht. Und wir schauen da mal in einen Text hinein, die Apostelgeschichte 19, Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Ich rufe mir den Text hier erstmal auf und dann blende ich Ihnen den ein. Apostelgeschichte 11, Vers 19 bis 26, bei mir erscheint er. Und ich blende Ihnen den Text ein, damit Sie entsprechend ihn mitverfolgen können. Bei der Verfolgung, die wegen Stephanus entstanden war, kamen die Versprengten bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Doch verkündeten sie das Wort nur den Juden. Einige aber von ihnen, die aus Zypern und Kyrene stammten, verkündeten, als sie nach Antiochia kamen, auch den Griechen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Die Hand des Herrn war mit ihnen und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Die Nachricht davon kam der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie schickten Barnabas nach Antiochia. Als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es sich im Herzen vorgenommen hatten. Denn er war ein trefflicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und von Glauben. So wurde für den Herrn viel Volk hinzugewonnen. Barnabas aber zog nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Also ist der Paulus, Saulus. Er fand ihn und nahm ihn nach Antiochia mit. Dort wirkten sie miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und lehrten eine große Zahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Das ist ein entscheidender Hinweis, denn Christ kommt ja von Christus. Es ist der Glaube, der plötzlich zum entscheidenden Moment wird, nicht mehr die Beschneidung. Damit ist aber genau eine Frage gestellt, die eben zu der berühmten Konfliktlinie führt. Wie relevant ist denn jetzt die Beschneidung? Wir reden nicht davon, dass die Christen eine eigenständige Bewegung sein wollten, sondern eine Bewegung innerhalb des einen Volkes Israel. Auch ein getaufter Heide verstand sich so gesehen als zum Judentum gehörig. Ja, die paulinische Missionsstrategie kennen wir. Er ging zuerst immer in die Synagogen, wo sich eben auch viele sogenannte Gottesfürchtige aufhielten. Gottesfürchtige waren eben Heiden, die mit dem jüdischen Monotheismus sympathisierten, aber aus verschiedenen Gründen nicht zum Judentum übertraten. Vielleicht auch, weil die Tora die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben doch erheblich eingeschränkt hätte oder erschwert hätte. Und unter den Gottesfürchtigen gewinnt Paulus seine ersten Gemeindemitglieder, auch weil die Juden ihn aus den Synagogen hinaustreiben, weil er Christus als den Gekreuzigten predigt, was nach jüdischer Lesart eben mit Blick auf die Tora eine Blasphemie ist. Das ist der Konflikt, den wir im frühen Christentum haben. Man fing also an, Heiden zu taufen, die sich jetzt Christen nannten, die sich aber zum einen auserwählten Volk Gottes, eben dem Judentum, dem Volk Israel, gehörig fühlen. Das ist eine Sollbruchstelle. Und diese Sollbruchstelle wird zum großen Apostelkonzil führen, aber vorher passiert etwas. Schauen wir nochmal in die Apostelgeschichte. Wir hatten gerade das 11. Kapitel. Wenn man ein Kapitel nach vorne schaltet, und das tue ich jetzt mal, ich gehe ein Kapitel nach vorne. Moment. So, Kapitel 10. Und das paraphrasiere ich jetzt, weil der Text sonst zu lang ist. Da finden wir die Taufe des heidnischen Hauptmann Cornelius. Nicht durch Paulus, nicht durch Barnabas, nicht durch einen Antiochener, sondern durch einen gewissen Petrus. Und das schauen wir uns mal an. Also zuerst hat der Hauptmann von Cornelius eine Vision, dann hat der Petrus eine Vision. Und jetzt wird erzählt, wie Petrus wohlgemerkt, den heidnischen Hauptmann tauft. Das ist Apostelgeschichte 10, ab Vers 23. Da ließ er sie eintreten und nahm sie gastlich auf. Also Cornelius nimmt die anderen jetzt auf. Tags darauf machte er sich mit ihnen auf den Weg und einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am folgenden Tag kam Petrus nimmt die auf. Am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius erwartete sie schon und hatte seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus ankam, ging ihm Cornelius entgegen, warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und fand dort viele Menschen versammelt. Da sagte er zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. So, und das ist einer der entscheidenden Sätze, der zu dieser Konfliktlinie gehört. Die wird uns auch gleich noch beschäftigt. Es war ein Problem für Juden, mit Nichtjuden, selbst wenn sie gottesfürchtig waren, zu verkehren, weil das kultisch unrein machte. Und auch viele der frühen Christen, gerade der sogenannten Judenchristen, waren halt nur primär auch gläubige Juden, die sich halt zu Jesus von Nazareth bekannten. Aber sie waren gläubige Juden. Wie geht man jetzt mit getauften Heiden um, die sich zum Volk Israel bekehren, die aber nicht beschnitten sind, die keine Juden sind? Ein Riesenproblem. Und in diesem Satz spiegelt sich das wieder. Aber Gott hat ihm gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig nennen darf. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als er nach mir geschickt hat. Nun frage ich, warum habt ihr mich holen lassen? Da sagte Cornelius: Vor 4 Tagen um diese Zeit war ich zum Gebet der 9. Stunde in meinem Haus. Siehe, da stand ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte: Cornelius, dein Gebet wurde erhört und deine Almosen wurde vor Gott gedacht. Schick jemand nach Joppe und nach Simon, der den Namen Petrus hat, holen. Er ist Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. Sofort habe ich nach dir geschickt und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um all das zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort der Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat und mit dem Heiligen Geist und mit Kraft wie dieser umherzog. Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war in ihm, mit ihm. Wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Da haben sie genau den Punkt, den Nervus Rerum. Gott aber hat ihn am 3. Tage auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Da ist das Paradox. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen. uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte, kann jemand denen das Wasser der Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Hier in der Apostelgeschichte ist es dramaturgisch von Lukas sehr geschickt angeordnet, noch bevor man in Antiochia, der Keimzelle der heidenchristlichen Mission, beginnt, Heiden zu taufen, historisch wird das anders gewesen, ist aber von Lukas geschickt erzählt, ist es eben jener Petrus, der große Sprecher der Apostel, der als erster einen Heiden tauft, weil er merkt, Gott will es so. Der Heilige Geist ist schon längst da. Und wie kann er Petrus das jetzt verweigern? Petrus, der zum Inner Circle Jesu gehörte, neben Jakobus und Johannes, er ist derjenige, der zum Gewährsmann für die Heidentaufe wird und er wird auch im Heidenkonzil selber dann dafür eintreten. Schauen wir uns den Beginn der Mission unter den Völkern nach an. Ist ein kleiner Vers in der Apostelgeschichte, denn wir haben jetzt quasi die Lunte gelegt mit dem Zeugnis des Petrus, mit der theologischen Erkenntnis in Antiochia und dann heißt es lapidar in Kapitel 12, Vers 25. Nachdem Barnabas und Saulus in Jerusalem den Dienst erfüllt hatten, kehrten sie zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus nahmen sie mit. Und dann geht es weiter. In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer Barnabas und Simon, genannt Niger, Lucius von Tyrene, Manaen, ein Jugendgefährte des Tetrarchen Herodes und Saulus. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist, wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen hatte. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und dann beginnt die erste große Missionsreise. Wir haben also das Beispiel des Petrus, der als erster in der Diktion des Lukas in der Apostelgeschichte einen Heiden tauft. Wir haben die theologische Erkenntnis in Antiochia. Und jetzt beginnt man hier, Nägel mit Köpfen zu machen. Man beginnt in der Welt zu missionieren, Heiden für Christus zu gewinnen und ohne Beschneidung zu taufen. Beschneidung selber wird aber zur Streitfrage. Denn die Verkündigung unter den Heiden als solches war nicht das Problem. Ganz im Gegenteil, auch in den Synagogen verkehrten ja immer schon Gottesfürchtige, dass sich Heiden für den jüdischen Monotheismus, für die jüdische Botschaft interessierten, war nicht außergewöhnlich. Aber dass man sie taufte, das war außergewöhnlich und damit zum Volk Gottes, dem Volk Gottes eingliederte, das sollte außergewöhnlich werden. Also nicht die Verkündigung war das Problem, wohl aber die Frage der Beschneidung und damit das theologische Problem der Tora-Observanz. Schauen wir hierzu einmal in einen Brief des Paulus, in dem er sich damit insbesondere auseinandersetzt. Das ist der Brief an die Galater, also einer Gruppe von Gemeinden, in die offenkundig judenchristliche Agitatoren getropft waren, sich eingeschlichen hatten. Die sagten, ist ja gut und schön, dass ihr euch jetzt zu Christus bekennt, zu Israel gehörig fühlt, aber ihr müsst euch offenkundig noch beschneiden lassen. Und da entstand offenkundig in den Gemeinden Galatiens, oder Galatas, ja Galater, eine Unsicherheit, müssen wir jetzt der Beschneidung doch entsprechend folgen oder nicht? Und Paulus schreibt in seinem Galaterbrief wild dagegen an. Warum? Im 5. Kapitel schreibt er, die Verse 1 bis 12, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Das ist der springende Punkt. Für Paulus und Antiochener war das ja genau der Punkt der Erkenntnis. Ja, die Tora führt zu Gott, nicht die Frage. Aber sie hat eben 613 Mitzvot, die man entsprechend halten muss, die auch den Alltag beeinflussen. Das Christusereignis, der nach der Tora wie ein Gottverlassener stirbt und doch von Gott gerettet wird, setzt ein neues Fanal. Es gibt einen anderen Weg zur Freiheit, hat euch Christus befreit. Es gibt die Hinwendung zu Gott, die Eingliederung in das große auserwählte Volk, ohne die Tora übernehmen zu müssen. Und die Tora war verbunden, die Übernahme der Tora, mit dem Bundeszeichen der Beschneidung. Darf man ja nicht vergessen. Die Beschneidung ist ein Zeichen des Bundes mit Gott. Das ist ja genau das, was Abraham und Isaak entsprechend erfahren, dass die Beschneidung ein Zeichen des Bundes mit Gott ist. Übrigens wird schon Ismael beschnitten. Auch er ist also dem Bund Gottes, des Bundes Gottes entsprechend teilhaftig. Lesen wir weiter. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Denn wir erwarten im Geist aus dem Glauben die Auferstehung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Das ist für Paulus ein entscheidender Begriff. Die Pistis, der Glaube, die Hinwendung zu Christus, die alleine genügt schon. Man muss sich nicht der Tora unterwerfen. Man muss keine Werke der Gerechtigkeit tun. Die Hinwendung zu Jesus genügt aus Sicht der Antiochener, hier insbesondere des Paulus, um der Teilhabe am auserwählten Volk teilhaftig zu werden. Ihr liefet gut. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Was man auch sagt, um euch zu überreden, es kommt nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteuch durchsäuert den ganzen Teich. Ich vertraue auf euch im Herrn, dass ihr nichts anderes denken werdet. Wer euch verwirrt, wird das Unheil zu tragen haben, wer es auch sei. Ich aber, Brüder und Schwestern, wenn ich noch die Beschneidung verkündete, warum werde ich dann verfolgt? Damit wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Diese Leute, die Unruhe beistiften, sollen sich doch gleich entmannen lassen. Das ist übrigens das Interessante, dass Paulus hier, wenn es um die Beschneidung geht, das Wort Eunuchos verbindet. Das muss ich nicht übersetzen, das kennen Sie. Er redet also nicht einfach von den Beschnittenen, sondern von Eunuchen. Das ist ein Kampfbegriff. Paulus kämpft mit allen Mitteln dagegen, dass sich Heiden beschneiden lassen müssen. Nein, sie sind des Heiles teilhaftig durch die Taufe, weil sie glauben. Das ist ja ein Topos, den wir schon im Johannesevangelium vorhin hatten, auch in der Syrophönizierin, dass plötzlich der Glaube zu einem Moment wird, nicht die Unterwerfung durch die Beschneidung, unter die Tora, sondern es ist der Glaube, der zählt. Aber man ahnt, dass da eine Konfliktlinie ist. Für diejenigen, für die Tora das entsprechende identitätsstiftende Moment ist, kann das nur ein Affront sein. Warum? Das Ärgernis des Kreuzes. Hier unten haben wir es in Vers 11. Da bringt Paulus das genau entsprechend auf den Punkt. Gott überbietet in der Auferstehung des Gekreuzigten die Tora, ohne sie außer Kraft zu setzen. Das ist die Idee der Antiochener, insbesondere des Paulus von Tarsus. Hier erfüllt sich letzten Endes nach deren Sicht das, was die Propheten in den messianischen Verheißungen im Alten Bund schon verkündet haben. Jetzt ist die Zeit, zu der die Völker zum Zieren kommen. Die Völker ohne Beschneidung. Das ist der springende Punkt. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Erstens, kann es eine Kirche aus Juden und Heiden geben? Und jetzt habe ich schon einen missverständlichen Begriff gewählt, allerdings bewusst, weil die frühen Christen keine Kirche wollten. Sie wollten ein Volk aus Juden und Heiden, ein Volk, das sich zum wahren Gott bekennt. Aber indem ich das Wort Kirche benutze, mache ich natürlich schon eine Trennung auf. Und diese Trennung passiert ab dem ausgehenden ersten Jahrhundert. Kann es also eine Gemeinschaft aus Juden und Heiden oder eine Kirche geben? Und die zweite, was ist denn mit den Juden, die sich nicht zu Christus bekehren? Gehen die verloren? Wichtige Frage. Gehen wir diesen beiden Fragen noch nach. Schauen wir erstmal auf die, ich benutze den Begriff jetzt trotz seiner Ambivalenz, innerkirchlichen Fragestellung. Kann es eine Gemeinschaft aus Heiden und Juden geben? Allein das war schon innerhalb derer, die sich auf diesen Christus, diesen Jesus von Nazareth beriefen, nicht unumstritten. Es gab auch dort offenkundig die Forderung, dass sich die Heiden beschneiden lassen sollten. Das ist ja im Galaterbrief genau der Hintergrund, dass es da judenchristliche Agitatoren gab, die sagen, volle Gemeinschaft ist erst dann möglich, wenn ihr Heiden euch auch beschneiden lässt. Und Paulus schreibt dagegen an. Der Konflikt schaukelt sich so hoch, dass es eine frühchristliche Versammlung gab, die wir als das Apostelkonzil kennen. Und zweimal wird im Neuen Testament von diesem Apostelkonzil berichtet. Die große Streitfrage war eben, die, ach, was soll ich das erzählen? Schauen wir doch einfach in die Bibel selber, wie sie es darstellt. Denn über diese Streitfrage wird in der Apostelgeschichte geschrieben. Da sind wir im 15. Kapitel und da geht es um die Verse 1 bis 5. Die Streitfrage lautete folgendermaßen. Es kamen einige Leute von Judäa hinab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand, beschloss man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen sollten wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen. Die Gemeinde gab ihnen das Weggeleit. Dann zogen sie durch Phönizien und Samarien. Dabei berichteten sie den Brüdern von der Bekehrung der Heiden und bereiteten damit allen Brüdern große Freude. Fun Fact am Rande, dass sie genau durch Phönizien, Syrophönizierin und Samarien, Frau am Jakobsbrunnen ziehen. Ich weiß nicht, ob der Lukas das zufällig so schreibt oder ob das ein augenzwinkender Hinweis ist auf eine Tradition, die wir ja in den Evangelien finden, nur am Rande betrachtet. Dabei berichteten sie den Brüdern von der Bekehrung der Heiden und bereiteten damit allen Brüdern große Freude. Bei ihrer Ankunft in Jerusalem wurden sie von der Gemeinde und von den Aposteln und den Ältesten empfangen. Sie erzählten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan hatte. Da erhoben sich einige aus der Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren. Eben auch interessant, die Pharisäer sind nicht zwingend eine Gegengruppe. Es gab viele Pharisäer, die mit dem Jesus schon sympathisierten. Man denke nur an Nikodemus, Josef von Arimathäa, ein gewisser Simon. Und einige von denen gehörten offenkundig auch der frühchristlichen Gemeinde an. Paulus selber war Pharisäer. Da erhoben sich einige aus der Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren und sagten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, am Gesetz des Mose festzuhalten. Da ist die Streitfrage. Beschneidung ja oder nein? Diese Frage wird auf dem sogenannten Apostelkonzil verhandelt. Und lesen wir jetzt zuerst mal die autobiografische Rückschau des Paulus. Denn der kommt genau auf dieses Apostelkonzil im Galaterbrief zu sprechen. Da sind wir im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Ich blende Ihnen den Text ein und dann schauen wir uns mal die autobiografische Perspektive des Paulus an. 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf zusammen mit Barnabas. Ich nahm auch Titus mit. Ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Völkern verkünde. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht ins Leere laufe oder gelaufen bin. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche ist, also Heide, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn was die falschen Brüder betrifft, jene Eindringlinge, die sich eingeschlichen haben, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, auszuspähen und uns zu versklaven, so haben wir uns ihnen keinen Augenblick unterworfen und ihnen nicht nachgegeben, damit euch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibe. Aber auch von denen, die Ansehen genießen, was sie früher waren, kümmert mich nicht. Gott schaut nicht auf die Person. Auch von den Angesehenen wurde mir nichts auferlegt. Im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus für die Beschnittenen. Denn Gott, der Petrus die Kraft zum Aposteldienst unter den Beschnittenen gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter den Völkern. Und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als die Säulen Ansehen genießen, mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Einen gehen, sie zu den Beschnittenen. Nur sollten wir an die Armen denken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Aus der Sicht des Paulus geht das Apostelkonzil also ganz hervorragend aus. Aus seiner Sicht ein voller Erfolg. Die Heidenmission wird anerkannt. Verkündigung unter den Heiden, die Heidentaufe auch. Es gibt eine Art Gentleman Agreement. Ja, natürlich gibt es auch eine Verkündigung unter den Juden und Juden, die getauft werden und zu Judenchristen werden. Petrus übernimmt die Judenmission, Paulus die Heidenmission. Alles schön aufgeteilt, keine Auflagen. Im Gegenteil, es gab das Großzeichen. Nein, eine einzige Vereinbarung gab es. Er solle der Armen in Jerusalem gedenken. Ein kurzer Hinweis auf die berühmte Kollekte des Paulus für die Urgemeinde in Jerusalem, die in vielen seiner Briefen eine Rolle spielt, ganz herausragend, 2. Korintherbrief, die Kapitel 8 und 9, wo er ausführlich darauf zu sprechen kommt. Das war schon auch ein wichtiges Zeichen der Einheit. Denn in den heidnischen Gemeinden Geld zu sammeln und das nach Jerusalem zu bringen, die Heiden zeigen damit ihre Verbundenheit mit der Urgemeinde in Jerusalem und nehmen die Jerusalemer dieses heidnische, also eigentlich nicht koscheres Geld an, dann ist die Einheit besiegelt. In der Tat war das alles andere als sicher. Am Ende des Römerbriefes lädt Paulus zum Gebet ein, dass seine Gabe in Jerusalem auch angenommen werde. Er ist sich offenkundig nicht sicher. Da wir den Paulus immer noch in unserer Bibel haben, da er überliefert worden ist und da es an keiner Stelle große Konfliktlinien gab, ist es wahrscheinlich, dass das Kollektenwerk angenommen worden ist und damit die Einheit faktisch besiegelt wurde. Aber es war alles andere als sicher. Das war eine heiße Kiste, das muss man sich so klar machen. Es war eine höchst strittige Frage, die für uns heutige fast nicht mehr nachvollziehbar ist, weil wir heute diesen Konflikt zwischen Judenchristen und Heidenchristen faktisch nicht mehr kennen. Warum? Schauen wir gleich. Also in der autobiografischen Rückschau des Paulus war alles easy beasy, hervorragend, alles ist anerkannt. Es gab keine Auflagen, außer dieses Zeichen zur Einheit manifestiert in dieser Kollekte. Schauen wir jetzt in die Perspektive des Lukas, der ein paar Jährchen später auf dieses Ereignis zurückschreibt. Über die Streitfrage haben wir gerade gesprochen. Jetzt wird die Versammlung unter Ältesten geschildert. Können Sie gerne vielleicht zu Hause nachlesen. Das ist die Apostelgeschichte, Kapitel 15, die Verse 6 bis 21. Uns interessieren jetzt hier die Beschlüsse, wobei diese Verse insofern interessant sind, als dass Petrus als Gewährsmann für die Heidentaufe auftritt. Wir sind im 15. Kapitel. Im 10. Kapitel hat er den Hauptmann Cornelius, einen Heiden, getauft. In der Apostelgeschichte spielt also ebenfalls Petrus eine Rolle. Bei Paulus war es ja, er ist derjenige, der die Verkündigung unter den Juden vorantreiben soll. In der Apostelgeschichte ist Petrus einer der Hauptgewährszeugen für die Heidentaufe. Und dann kommen die Beschlüsse ab Vers 22. Da beschlossen die Apostel und Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Nämlich Judas, genannt Barsabas, und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit. Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und Kilikien. Schon mal wichtig, also man erkennt eine Geschwisterschaft an. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche euch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, als diese notwendigen Dinge, Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl! Dieser Ausschluss, Ersticktes und Blut zu essen, geht auf Jakobus zurück. Das ist die sogenannte Jakobus-Klausel. Um wen es sich bei diesem Jakobus handelt, darüber wird in der neutestamentlichen Wissenschaft diskutiert. Jakobus der Ältere, der zum Inner Circle neben Johannes und Petrus gehörte, der also im Garten Gethsemane dabei ist, auf dem Tabor und so weiter, kann es nicht sein, denn der ist schon hingerichtet worden. Es kommen zwei andere Jakobusse in Frage, wenn nicht noch ganz andere. Naheliegend ist, dass es entweder Jakobus, der Sohn des Alpheus, sei, einer der zwölf. Andere Exegeten, sogar die Mehrheit, meint, weil Paulus ihn als Herrenbruder bezeichnet, dass es Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, sei. Denn die Geschwister werden in den Evangelien genannt, da gibt es auch einen Jakobus. Das ist nicht alles kompatibel. Ich persönlich vertrete hier eine Minderheitenmeinung. Ich glaube, dass es sich bei diesem Jakobus um den Sohn des Alpheus handelt. Und Herrenbruder ist dann so eine Art Ehrentitel, den Jesus ihm verliehen hat, der ihn vielleicht immer mein Bruder genannt hat. Warum sage ich das? Weil schon davon auszugehen ist, dass nach der Auferstehung Jesu die Familie sich auch diesem Glauben anschließt. Die sind offenkundig auch am Pfingsten da, beim Pfingstereignis da. Aber zu Lebzeiten waren sie doch in einer solchen Gegnerschaft zu Jesus, dass es mir schwerfällt, davon auszugehen, dass man plötzlich von Seiten der Apostel, die immerhin vom Herrn persönlich ausgewählt worden sind, einem Bruder Jesu, einem leiblichen oder wie auch immer Stiefbruder oder was auch immer man da jetzt kirchlich traditionell ihn drin sehen mag, plötzlich die Führerschaft über die Urgemeinde anvertraut. Da bin ich skeptisch. Gebe aber zu, die Mehrheit der Exegeten sieht das anders. Wie gesagt, ich glaube, dass es der Sohn des Alpheus ist, also einer der zwölf. Aber diese Person, dieser Jakobus, sagt, alles okay, Petrus steht dafür ein, er hat einen Heiden getauft, die brauchen nicht beschnitten werden, wer was anderes erzählt, erzählt Unsinn, das geschieht nicht in unserem Aufgaben, aber ihr sollt nichts Ersticktes und kein Blut essen. Warum? Till Markenstein und ich haben darin in der letzten Folge von DE Verbum Direkt, den Link lege ich in die Shownotes, darüber diskutiert, was die Bedeutung von Blut ist. Denn im Blut, der Blut ist das Sitz des Lebens. Blut zu trinken heißt, das Leben eines anderen zu trinken. Das ist Tabu. Jakobusklausel. Also entgegen der Diktion des Paulus im Galaterbrief gibt es in der Apostelgeschichte sehr wohl eine Auflage. Und wenn diese Auflage aus der Apostelgeschichte heute noch gelte, Kölner müssen jetzt ganz, ganz stark sein. Dann ist mit Blutwurst nix. Blutwurst ist dann nicht zum Verzehr unter Christen, auch wenn sie katholisch sind, nicht geeignet. Nach dem Galaterbrief schon. Wem wollen sie jetzt glauben? Beides zusammen passt nicht. Also wir haben hier sicherlich aus der Sicht des Paulus eine etwas euphemistischere Sicht. Aus der Sicht der Apostelgeschichte vielleicht die historischere Sicht. Wie auch immer man das jetzt entsprechend einordnen mag. Fakt ist, und darin stimmen beide überein, Heiden können ohne Beschneidung getauft und so ins Volk Israel eingegliedert werden. Es gibt eine Legitimation dafür. Es gibt ein Zeichen der Einheit, die berühmte Kollekte, dass die faktisch stattgefunden hat. Davon zeugen fast alle Paulusbriefe, ganz berühmt im 2. Korintherbrief, aber auch im 1. Korintherbrief findet man sie. Wir finden diesen Hinweis im Römerbrief. Im Philipperbrief spielt sie eine Rolle. Also diese Kollekte scheint eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Wir haben also in dieser Zeit ein Nebeneinander, besser vielleicht hoffentlich ein Miteinander zwischen Heiden und Juden, die getauft sind. Dass das alles andere als einfach und klar war, zeigt uns dann aber auch wieder eine autobiografische Notiz des Paulus im Galaterbrief, der in der Fortführung der Begebenheit oder der Schilderung des Apostelkonzils Folgendes erzählt. Als Kephas, wir sind ab Vers 11, als Kephas, das ist der hebräische Name für Petrus, als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte, bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen. Wie gesagt, wer dieser Jakobus ist, ich sage Sohn des Alpheus, die Mehrheit der Exegeten meint, dass der leibliche Bruder Jesu gewesen sei. Bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen, hatte er mit den Heiden zusammengegessen. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei mitgerissen wurde und so weiter und so weiter. Also, die Sache ist fragil. Wenn es zum Schwur kommt, ist die Gemeinschaft aus Heidenchristen, Judenchristen plötzlich brüchiger, als man denkt. Zumindest in der Person des Petrus tut er es so, als wenn es die Gemeinschaft gäbe. Jetzt kommen plötzlich Judenchristen, die ihn da vielleicht möglicherweise doch wieder zurechtweisen. Er zieht zurück. Vielleicht typisch für Petrus, dieser etwas wankelmütige Geist. Interessant aber die Reaktion des Paulus. Ich bin ihm ins Angesicht hinein widerstanden. Also er ist ihm durchaus vielleicht an Schlawittchen gegangen und hat ihn da zur Raison gerufen. Historisch setzt sich die Heidenmission faktisch durch. Warum? Im Jahr 70 wird Jerusalem durch die Römer zerstört. Damit verschwindet de facto auch die judenchristliche Urgemeinde in Jerusalem von der Bildfläche. Judäa gibt es in dem Sinne nicht mehr. Jerusalem ist zerstört. Faktisch setzt sich damit das Heidenchristentum durch, sodass man ab dem 2. Jahrhundert faktisch nur noch in einer großen Mehrzahl von Heidenchristen ausgehen darf, die von außen immer noch als Juden betrachtet wurden. Aber die Trennung zwischen dem, was man heute Kirche und Synagoge nennt, schreitet immer weiter voran, sodass wir faktisch dann eine Kirche haben, die mehrheitlich, in der weitaus größten Mehrheit aus Heiden, aus Nichtjuden besteht. Ja, und auch wir heutigen Christen sind in der Regel Heidenchristen. Ich kenne nur einen Juden, der sich hat taufen lassen. Der wäre immer noch ein Judenchrist. Aber die Kirche heute ist eine Kirche aus den Heiden, eine Kirche aus den Völkern. Das wirft umso mehr die Frage auf, was ist denn dann mit den Juden? Sagt Jesus nicht im Johannesevangelium, ich bin der Wahrheit, der Weg und das Leben? Muss man nicht Jesus nachfolgen, zu ihm bekennen, um heilsteilhaftig zu werden? Und auch Paulus muss sich mit dieser Frage intensivst auseinandersetzen. Er, der ja gerade die Freiheit von der Beschneidung, die Freiheit vom Gesetz gepredigt hat, selber aber immer Wert darauf legt, eben Jude zu sein, ja sogar aus dem Stamm Benjamin und Hebräer zu sein. Für ihn ist das kein Widerspruch. Und trotzdem muss er sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und das tut er natürlich auch. Im Römerbrief gibt es drei ganze Kapitel, mit denen er sich auseinandersetzt. Das sind im Römerbrief die Kapitel 8 bis 11. Und aus diesen Kapiteln empfehle ich durchaus ihre Lektüre, weil man bei Paulus immer sehr genau lesen muss, weil die Gedankengänge oft komplex sind. Aus diesen Kapiteln lesen wir jetzt die Verse 11 bis 32 aus dem 11. Kapitel. Ich rufe mir sie hier an meinem Bildschirm schon auf und blende sie Ihnen dann aber in bewährter Weise ein. Ab Vers 11. Nun frage ich, sind sie, gemeint sind die Juden, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen? Er hatte vorher so ein bisschen darüber resoniert, dass es unter den Juden, die sich nicht zu Christus bekennen, eine Art Verstockung gibt, die er aber als heilsrelevant bezeichnet, weil erst durch die Verstockung der Juden ja die Notwendigkeit, das Evangelium den Heiden zu verkünden, aufgekommen ist. Also auch die Verstockung selber, von Gott quasi geschickt, ist ein Fanal, damit das Evangelium zu den Heiden geht. Aber dann entsteht eben die Frage, was ist denn mit den Juden, die sich nicht zu Christus bekennen? Nun frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen? Keineswegs! Vielmehr kam durch ihren Fehltritt das Heil zu den Heiden, um sie selbst eifersüchtig zu machen. Wenn aber ihr Fehltritt Reichtum für die Welt bedeutet und ihre geringe Zahl Reichtum für die Heiden, um wie viel mehr ihre Vollzahl? Euch aber, den Heiden, sage ich, gerade als Apostel der Heiden preise ich meinen Dienst, weil ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig zu machen und wenigstens einige von ihnen zu retten. Denn wenn schon ihre Zurückweisung für die Weltversöhnung bedeutet, was wird dann ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist aber die Erstlingsgabe vom Teich heilig, so ist es der ganze Teich. Und ist die Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige. Wenn aber einige Zweige herausgebrochen wurden, du aber als Zweig vom wilden Ölbaum mitten unter ihnen eingepfropft wurdest und damit Anteil erhieltest an der kraftvollen Wurzel des Ethenölbaumes, so rühme dich nicht gegen die anderen Zweige. Wenn du dich aber rühmst, sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige wurden doch herausgebrochen, damit ich eingepfropft wurde. Gewiss, wegen des Unglaubens wurden sie herausgebrochen, du aber stehst durch den Glauben. Sei daher nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat nämlich Gott die Zweige, die von Natur aus zum edlen Baum gehören, nicht verschont, so wird er auch dich nicht verschonen. Siehe nun die Güte Gottes und seine Strenge. Die Strenge gegen jene, die gefallen sind, Gottes Güte aber gegen dich, sofern du in seiner Güte bleibst. Sonst wirst auch du herausgehauen werden. Ebenso werden auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, wieder eingepropft werden. Denn Gott hat die Macht, sie wieder einzupropfen. Wenn du nämlich aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft wurdest, dann werden erst recht sie als die von Natur zugehörigen Zweige ihrem eigenen Ölbaum wieder eingepropft werden. Denn ich will euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unkenntnis über dieses Geheimnis lassen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Vollzahl der Heiden hereingekommen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Retter, er wird alle Gottlosigkeit von Jakob entfernen. Und das ist der Bund, den ich für sie gestiftet habe, wenn ich ihre Sünden hinwegnehme. Vom Evangelium her gesehen sind sie Feinde, um das um euretwillen. Von ihrer Erwählung her gesehen aber sind sie Geliebte, um der Väter willen. Denn unwiderruflich sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam wart, jetzt aber infolge ihres Ungehorsams Erbarmen gefunden habt, so sind auch sie infolge des Erbarmens, das ihr gefunden habt, ungehorsam geworden, damit jetzt auch sie Erbarmen finden. Denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Das ist typisch Paulus, hin und her und von links nach rechts und das. In der Summe kann man sagen, für Paulus ist das Judentum, das sich nicht zu Christus bekennt, eine Art Pädagogik Gottes, damit das Evangelium A zu den Heiden geht. Schlussendlich aber lebt er aus der Hoffnung, dass am Ende der Zeiten Gott alle zu sich führen wird. Die Erwählung Israels bleibt unverbrüchlich und sie muss es bleiben, weil Gott treu ist. Die Heiden sind die Hinzugekommenen und sie dürfen sich nichts darüber einbilden. Das ist ein Fanal für alle, die meinen, sich über Juden erheben zu können. Die sind die Hinzugekommenen und sie können genauso schnell wieder herausgebrochen werden, wie sie hinzugekommen wird. Die Wurzel trägt dich, nicht du trägst die Wurzel. Oder um es mit Jesus im Johannes-Evangelium zu sagen, das Heil kommt von den Juden. Gottes Erwählung bleibt. Natürlich bleibt der theologische Streit. Und natürlich bleibt die Demarkationslinie. Kann ein Gekreuzigter der Messias sein? Die Christen sagen ja, weil er auferstanden ist. Juden sagen auf keinen Fall. Wer von uns hat recht? Wir werden es sehen. Am Ende der Zeiten. Gott ist derjenige, der richtet, nicht wir. Lasst uns ringen, lasst uns streiten. Aber in Verurteilungen sich zu ergehen, auf keinen Fall. Die Erwählung bleibt also. Aus christlicher Sicht sprechen wir deshalb vielleicht eher nicht von einem neuen Bund, das ist die biblische Sprechweise, ja, sondern von einer Erweiterung des Bundes. Denn Gott hat seinen Bund immer wieder erweitert. Wir haben den Bund mit Noah, Zeichen des Regenbogens, den Bund mit Abraham und den Bund am Sinai, wo Gott dem Mose, über Mose, dem Volk Israel, seinen Bund angibt. Und jedes Mal wird der Bund etwas erweitert. Und für uns Christen kommt im Kreuzestod und in Auferstehung Jesu eine weitere Erweiterung hinzu. Etwas, wo Juden, die nicht an Christus glauben können, nicht mitgehen. Das heißt ja aber nicht, dass der Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, deshalb aufgehoben würde. Eine Erweiterung des Bundes macht den bisherigen Bund ja nicht ungültig. Wir müssen vielleicht dann nur aufpassen, wie wir sprechen, denn wenn wir gerne sagen, die Juden sind unsere Eltern, Geschwister, dann ist das die große Sehnsucht, die Christen schon zu neutestamentlichen Zeiten haben. Ob die älteren Geschwister uns als jüngere Geschwister anerkennen, ist damit noch lange nicht gesagt. Und das ist die Enttäuschung, die wir vielleicht schon zu neutestamentlichen Zeiten haben müssen. Weshalb Judenchristen, Evangelien Matthäus und Markus zum Beispiel im Einsetzungsbericht sagen, sein Blut vergossen für die vielen. Damit werden Judenchristen daran erinnert, nicht nur für euch, sondern auch für die vielen da draußen. Während den heidenchristlichen Gemeinden Paulus und Lukas so rufen, er hat sein Blut vergossen für euch und stärkt die dadurch. Aber es ist natürlich genau diese vielleicht Angst um eine verschmähte Liebe, die sich dann hinterher furchtbar entsprechend auswirkt. Dabei müssen wir begreifen, es gibt nur den einen Gott, der seine Kinder aus dem Volk Israel immer schon geliebt hat und weiter lieben wird. Und wir sind eine Erweiterung. Und vielleicht muss man sich das klar machen, indem man nicht von Geschwisterliebe spricht. Die Juden sind das auserwählte Volk Gottes und wir Christen sind so eine Art Hinzugekommene. Vielleicht sind wir in einer Patchwork-Familie. So Stiefgeschwister, die man vielleicht gar nicht will, die jetzt aber plötzlich da sind. Und ein solches Verhältnis ist familiär kompliziert. Und das ist es sicherlich bis heute. Man darf aber nicht darüber hinweggehen und entsprechend übergriffig etwas entscheiden. Nur eins steht fest: Ohne Judentum gibt es kein Christentum. Ein Judentum ohne Christentum ist hingegen sehr wohl denkbar. Wenn wir uns das klar machen, wir brauchen die Juden, weil das Heil von ihnen kommt. Die Juden aber brauchen uns nicht. Zum Schluss vor Gott. Und das ist ja die große messianische Verheißung, werden hoffentlich alle Völker als eine große Kindschaft Gottes stehen. Arbeiten wir schon in dieser Zeit daran, bei aller Unterschiedlichkeit auf die Verurteilungen zu verzichten. Das wäre doch ein erster wichtiger Schritt. Heute habe ich mit Ihnen über das Verhältnis von Juden und Christen nachgedacht. Ein wichtiger Streitpunkt innerhalb des Neuen Testamentes, das ist das Hintergrundrauschen, das uns heute manchmal schwer zugänglich ist, weil es für heute uns in dieser Weise nicht mehr die Relevanz spielt, sondern wir haben eher das Problem, dass wir uns an diese Einheit aller Kinder Gottes vor Gott erinnern müssen, dass wir ohne Verurteilung auskommen. Beim nächsten Mal, das wird die letzte Glaubensinformation vor unserer Sommerpause sein, wird es dann um die Frage gehen, Gott und das Ebenbild vom Schöpfungsauftrag des Menschen. Bis dahin hoffe ich, bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Wenn in Israel Frieden ist, wird der Nahe Osten Frieden haben. Hoffen wir das Beste. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!